Hey Christian, kennst du schon die Fortsetzung von Star Wars 8?
Star Wars 9?
Plan 9.
Ah, und dann kommt Ben 10 oder was?
From Outer Space.
They come from the bowels of hell. A transformed race of walking dead. Zombies guided by a master plan for complete domination of the Earth. Plan 9 from Outer Space.
Das hat überhaupt nicht funktioniert.
Egal.
Ja, das hat überhaupt nicht funktioniert. Genau wie der Film, über den wir heute sprechen, könnte man sagen. Liebe Menschen da draußen, ich grüße euch zu einem weiteren Klassiker-Talk oder einem Trash-Talk, dem wir heute einem Film widmen, der von Mysterien umrankt ist, den ein gewisser Ruf umweht als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Und wenn es um schlechte Dinge geht, niemand besseres als Gesprächspartner als Marius. Hallo.
Guten Tag. Ja, um einen alten Insider der Kinotagesstätte wieder aufzubeleben. Trash oder Camp?
Das werden wir rausfinden. Dieser Frage müssen wir uns ganz am Ende stellen. Dieser Frage müssen wir uns definitiv am Ende stellen, ja.
Ist notiert. Ja, Plan 9 from Outer Space gibt es bei Mubi. Und deswegen haben wir uns, ich hoffe auch noch, wenn ihr die Podcast-Folge hört.
Oder ganz einfach bei YouTube mal suchen.
Ja, das ist für die Langweiligen. Die wahren Cineasten schauen das nur bei Mubi.
Die wahren Cineasten zahlen 8 Euro im Monat dafür, okay.
Nee, ja. Ich bin Student. Ich bezahle keine 8 Euro im Monat.
Okay. Du benutzt ein anderes Konto, ja?
Was ich bei jemandem und reinkriege. Genau, wenn du diese 7 Tage, kleiner Pro-Trick, wenn du diese 7 Tage kostenlose Nutzung kündigen willst, dann schlag dir davor, möchtest du nicht einen Monat kostenlos nutzen?
vielleicht gewieft.
Habe ich deswegen Mubi noch ein paar Tage länger genutzt, unter anderem für einen Lantimos-Film, das freut dich immer. Für einen Shaolin, 2 Shaolin-Filme, auch sehr schön. Und eben für Plan 9 from Outer Space, weil ich doch mal wissen wollte, was hat es auf sich mit dem schlechtesten Film aller Zeiten?
Zu dem er irgendwann mal gewählt wurde von irgendjemanden, aber jeder Film wurde schon mal zu irgendwas gewählt, ne? Ich glaube was. In einem 1979 erschienenen Buch The Golden Turkey Awards wurde der da gewählt. Und Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Edward D. Wood Jr. wurde wohl auch kurz nach seinem Tod zum schlechtesten Regisseur Hollywoods gewählt. Also hier trifft ganz viel Schlechtes auf noch Schlechteres. Und was würde besser zur Kinotagesstätte passen als das?
Absolut richtig. Ist die Kinotagesstätte eigentlich Trash oder Camp? wenn du das Ganze erzählst, dann wundert es nicht, dass es irgendwie so einen Eigenlauf nahm und sowohl der Film als auch der Regisseur so ein Eigenleben entwickelten und ja, Kult wurden auf jeden Fall. Ed Wood bekam ja dann seinen eigenen Film von Tim Burton, Johnny Depp spielt ihn dort und Bela Lugosi wird auch von irgendeinem großen Schauspieler gespielt.
Ja.
Vincent D'Onofrio, der spielt auch zum Wells.
Der spielt auch zum Wells. Ach, das war Vincent D'Onofrio. Meine Güte, wie sehen die sich denn ähnlich?
Martin Landau war es übrigens.
Ja, Martin Landau.
Es ist sehr schön. Vielleicht ziehen wir auch noch ein paar Parallelen oder vielleicht kommt unser Wissen auch allgemein nur durch die Wikipedia-Artikel von Ed Wood und den Film von Tim Burton, dass es eine sehr gute Kombination ist, um hier über ihn zu sprechen. Aber wo wir auf jeden Fall aus erster Quelle wissen, wie es ist, ist bei dem Film. Den haben wir nämlich gesehen.
Und auch hier werden wir uns mit Spoilern nicht zurückhalten, aber auch dieser Film lebt nicht davon, dass man die schockierenden Handlungswendungen am eigenen Leib erlebt, sondern der hat andere Qualitäten oder Unqualitäten, um es mal zu sagen. Ja, Plan 9 aus dem Weltall, ich switche hier mal auf den deutschen Titel, spielt in den USA, Hollywood, und es landen Aliens auf der Erde. Es werden Flying Saucers gesichtet, fliegende Würstchen, fliegende Untertassen werden gesichtet. Und diese Aliens beleben tote wieder, um, so lautet Plan 9 ihrer Direktive, die Menschheit auslöschen zu lassen durch ihre Toten, denn vor ihren Toten haben sie ganz viel Angst. Und mittendrin ein Polizist, ein Colonel der Armee, ein Pilot, die dann diesen Plan verhindern wollen. Denn die Aliens haben Angst, dass die Menschheit die Solaronit-Bombe entdeckt, mit der sie die ganze Sonne in die Luft sprengen würden und damit das ganze Universum vernichten würden.
Nicht unbegründet. Also wenn die Aliens uns beobachten, glaube ich, hätte ich auch Angst, dass sie uns irgendwann vernichten. Einfach nur aus Angst, tatsächlich. Also denken, wenn wir die weitermachen lassen, dann sind wir irgendwann dran.
Ich sage bloß dunkler Wald-Theorie. Ja.
Es ist auf jeden Fall eine der besseren Alien-Vernichtungs- oder Menschheitsvernichtungskunde der Filmgeschichte, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz ist das jetzt nicht gerade spannend inszeniert, würde ich mal knapp behaupten, sondern mehr dilettantisch auf anderem Niveau vielleicht, würde ich glatt behaupten. Vielleicht können wir erstmal darüber sprechen, dass es auf jeden Fall Trash im eigentlichen Sinne ist. Also das muss man dem Film so gut halten. Ich weiß es nicht. Allerdings haben wir Trash im eigentlichen Sinne. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass Ed Wood einen guten Film machen wollte und dabei gescheitert ist. Und dieser Film nimmt sich komplett ernst, von vorne bis hinten, und hat eigentlich keine komischen Elemente mit drin. Das heißt, wir haben einen klassischen Trash-Film, weil gut im eigentlichen Sinne oder im Sinne der meisten Kinozuschauerinnen ist dieser Film nicht.
Nein, da gibt es, ich will nicht sagen, gar nichts Gutes, weil ich muss sagen, ein, zwei Schauspielmomente gab es dann doch, die ich erstaunlich überzeugend fand. Und das allem voran von unserem Hauptdarsteller, dem Piloten. Ausgerechnet, der hat mich noch am ehesten überzeugt, obwohl, wie es ja der Tim Burton-Film darstellt, der von den Produzenten dieser Baptistengemeinde kurzerhand eingeschleust wurde und eigentlich gar keine Schauspielerfahrung hat. Also ausgerechnet, der konnte mich noch am ehesten überzeugen. Ansonsten ist das hier schnelles, effizientes Filmemachen mit sehr einfachen Kulissen, die auch wirklich bis zum geht nicht mehr ausgereizt werden. Ja, also wenn da eine Kulisse aufgebaut wird, dann müsste auch 40 Minuten Material drin gedreht werden. Die am besten ist wirklich die Cockpit-Kulisse. Einfach so, also offensichtlich einfach nur so eine Pappwand mit einer Tür hinten ist und zwei Dinger, die irgendwie vor die Piloten gestellt werden. Und ansonsten ist da nichts. Ja, die Kamera bewegt sich ja auch nicht irgendwie. Sehr lange Einstellung, sehr, sehr in die Länge gezogene Bewegung. Also wenn sich da irgendwie mit jemand lang geht, dann wird das wirklich exzessiv ausgewalzt. Die UFOs, die dann da rumfliegen, bei denen sieht man die Drähte noch oben hängen. Also das ist wirklich Hauptsache, wir kriegen diesen Film fertig so ein bisschen und wir drehen ihn innerhalb von ein paar Tagen durch. Das war so die Maxime, die ja auch der Tim Burton-Film darstellt.
Ja, also ich glaube, viele Sachen im Tim Burton-Film sind mit Vorsicht zu genießen. Allerdings, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der A, kein Geld hatte und B, aber sehr viel Lust aufs Film machen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Sehr viel Leidenschaft, ja. Weil, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ungefähr, das ist, damit kann ich mich identifizieren, kein Geld, aber Lust, Filme zu machen. Und ich denke mal, viele auch. Und deswegen wurde er auch so zum Kultfilm, nicht nur, weil er halt nicht gut ist, sondern halt auch, weil irgendwie man schon die Liebe zum Film darin erkennt.
Die Leidenschaft ist spürbar, beziehungsweise ist es kein, moderner Trash funktioniert ja auf, wir sind Trash, wir sind lustig, wir machen mit Absicht schlechte Kostüme und schlechte Requisiten und billige Effekte und so weiter, und hier ist es irgendwie auch der Zeit geschuldet. Also ich hatte erst so, ehrlicherweise, als der Film angefangen hat, dachte ich so, naja, also für so einen Film aus den 1920ern sieht das ja noch ganz okay aus, so, wie ist denn diese Serials da, Buck Rogers und so weiter, sahen ja auch so ähnlich aus, aber nein, dieser Film ist von 1959 und Das ist dann schon mal doch eine andere Nummer. Ich weiß nicht, ein Jahr, zwei, drei Jahre später ist dann 2001 rausgekommen. Und das ist, war, da, nee, da gibt es schon, nee, gewisse schon Unterschiede, oder?
Ein paar Jahre, ich glaube 68 ist
68?
Kurz vor der Mondlandung, irgendwie so. Aber ja, es lagen nicht viele Jahre dazwischen.
Ja, stimmt, 68 hast recht, ja.
Aber es lagen nicht viele Jahre dazwischen. Und es ist, er wirkt halt auch wie so ein amerikanischer Fernsehfilm, ne, für irgendwie so Mystery-Sendungen oder sowas produziert. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht noch, wir haben, hast du den auch geschaut, diesen James-Bond-Film, diesen Original-Casino Royale, die Fernsehversion?
Ja, ja.
Und der ist nee, auch war, sehr...
War das die Satire, ja, ne?
Nee, den, ja, diesen...
Ach nein, den Fernsehfilm, ja, nein, den hattest du exklusiv gesehen.
Bei uns, und ja. Der war auch irgendwie, und der hatte mehr Geld und auch passable Schauspieler, unter anderem hier der Typ aus M war ja dabei. Komm nicht auf seinen Namen. Mhm. Deutscher Schauspieler. Egal. Also große Namen, und auch der sah, hatte billige Effekte, billige Produktionsdinger und ja, irgendwie ewig lange Einstellungen und kostengünstig und effizient halt gedreht, nicht wahr? Und genauso haben wir es ja auch hier, wenn wir den Tim Burton Film Glauben schenken konnten, dann war ja auch Ed Wood quasi dafür bekannt, dass er, wenn er eins konnte, dann kostengünstig drehen. Und
ja, weil also auch das natürlich die Frage, wie viel Vertrauen schenkt man da dem Tim Burton Film, wie viel Übertreibung ist da drin zugunsten der Figurenzeichnung. Er zeichnet sich ja seinen Ed Wood, den von Johnny Depp gespielten Ed Wood, schon als sehr so irgendwie sympathischen Menschen, der einfach Lust hat auf Filme machen, ne? Dass da vielleicht auch irgendwie ein Scharlatan dahinter steckte, der irgendwie Leute um Geld betrogen hat, ganz bewusst, und Lügen gestreut hat. So kommt er nicht rüber, da ist dann doch noch die Sympathie überwiegt dann noch. Aber ja, laut diesem Film eine Einstellung von einer Szene oder ein Dreh von einer Einstellung und zack, weiter zur nächsten. So, passt schon. Der ist gegen die Wand gelaufen, während er durch die Tür gelaufen ist. Kein Problem, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das sieht schon gut aus. Also einfach nur
die nicht vorhandene jede Szene, Post regelt das, ja.
Genau. Die macht er auch noch selber. Ja, und jetzt kann man hier, wir könnten jetzt hier noch aufzählen, was da alles an Ungereimtheiten drinsteckt in diesem Film, ne, dass irgendwie zwischen Tag und Nacht ganz schnell gewechselt wird, dass irgendwie Leute in ein Auto mit dem Auto losfahren und mit einem ganz anderen Auto ankommen, dass da irgendwie sich ein sehr großer Plotpunkt darum dreht, dass es Kommunikationsprobleme zwischen Menschen und Aliens gibt, dass die Menschen erst so einen Sprachcomputer entwickeln müssten, aber dass die Aliens trotzdem Englisch sprechen, und wenn sie sich dann das erste Mal von Angesicht zu Angesicht begegnen, funktioniert die Kommunikation ohne Probleme, aber irgendwie...
Darum geht es nicht.
Naja, darum scheint es ja aber den Fans zu geben, die das zumindest laut Wikipedia ja immer wieder in so Screenings sich anschauen, um eben diese Ungereimtheiten zu feiern.
Ja, wollte gerade sagen, zu feiern, also diese Ungereimtheiten zu suchen und dann auch zu finden, weil keiner hat sich da länger als 2 Minuten Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt passt oder nicht, oder es war egal. Und dann macht das natürlich Spaß, auch solche Trash-Filme zu schauen und dann diese Ungereimtheiten nicht als Fehler zu erkennen, sondern als Teil des Films einfach und als was den Film halt ausmacht. Und ich finde das auf jeden Fall aller Ehren wert, so eine Sicht auf Filme zu haben. Also manchmal habe ich das ja auch, wenn ich irgendwie große Filme schaue, die mir wirklich gut gefallen und ich wirklich Spaß daran habe, und dann kommen einzelne Leute und sagen, oh, diese Plotlinie, die macht aber keinen Sinn, und ich denke mir so, es interessiert mich nicht, oder ja, von mir aus, oder ich habe sogar Spaß daran, irgendwie so Ungereimtheiten zu sehen. Und genauso kann ich mir vorstellen bei Fans von solchen Arten von Filmen, dass sie nicht interessiert, beziehungsweise dass sie sogar Spaß damit haben, wenn Filme halt so sind.
Ja, wenn man das ganz große Fass aufmachen will, dann kann man jetzt hier auch die große Auteur-Theorie von irgendeinem französischen Filmtheoretiker, Kunsttheoretiker aufgreifen und sagen, das ist ein Werk, in dessen Gesamtheit die Handschrift des dahinterstehenden Künstlers durch und durch erkennbar ist. Ne? Also Ed Wood, wie gesagt, Regie, Drehbuch, Schnitt hat er auch noch übernommen. Hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass er hier Hauptdarsteller macht. hat er ja auch in einem seiner vorherigen Filme gemacht, dass er da auch noch die Hauptrolle übernommen hat. Aber seine Handschrift ist erkennbar, es ist keine besonders gute Handschrift, ne? Aber auch das gehört zur Autortheorie dazu, dass die Fehler, die dabei unterlaufen und die Probleme so rein auf künstlerischer Ebene, die treten zurück hinter der Güte des Gesamtkunstwerks. Und es ist ein Film, der von seinem Charme lebt, der davon, also vom Charme des Schlechten lebt, dass das alles so offensichtlich mit der Brechstange gedreht wurde, aber dann doch so viel Effizienz und Leidenschaft irgendwie dann doch drin steckt, und kein ja doch, irgendwie war es schon ein schneller Cash Grab, also er hat ja versucht, einen schnellen Cash Grab zu machen wahrscheinlich, also es hält sich hier so die Waage.
Schneller und Cash und Kunst Grab.
Genau, und ich bin in meiner Wahrnehmung dieses Films jetzt wirklich gefärbt durch diesen Tim Burton Film, dass ich dahinter jemanden sehe, der einfach nur richtig Bock hat, Film zu machen, und das lässt natürlich im Sympathielevel noch mal viel weiter steigen und hat auch tatsächlich, der Film von Tim Burton hatte mir so ein bisschen die Lust geweckt, mir noch andere Filme von Ed Wood anzuschauen. Die Frage ist nur, was bringt mir das? Also Plan 9 aus dem Weltall war jetzt insofern interessant, halt wirklich, als dass er diesen Ruf hat als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Ich sehe aber ehrlicherweise nicht diesen Kultfaktor, den andere darin sehen. Wenn ich damals wahrscheinlich damit aufgewachsen wäre, wenn das so prägend gewesen wäre, ja okay, aber diesen Kultfaktor, sich über was Schlechtes zu freuen, lustig zu machen, das sehe ich doch eher bei The Room, weil da halt wirklich so das fast schon unfreiwillig komisch ist und man wirklich so ein bisschen abgestoßen ist teilweise von diesem Film. Aber hier bei Plan 9 ist es halt alles, es ist dann doch nicht kurios genug, finde ich ehrlicherweise.
Ja, vor allen Dingen, weil Sachen, also diese Kulissen und sowas, klar, das ist jetzt nochmal schlecht, aber das sah jetzt bei anderen Dingen jetzt nicht so viel besser aus, wenn du jetzt sowas wie Raumschiff Patrouille Orion oder sowas hast aus Deutschland oder hier die ersten Star Trek Staffeln irgendwie. Das sieht auch alles billo aus, aus heutiger Sicht, und die Storys sind eher so dahingeschwitzt. Ne? Also das ist jetzt auch nicht outraging, und vor allen Dingen ist dieser Film, obwohl er nur 79 Minuten geht, auch, der zieht sich ordentlich.
Ja, der zieht sich ordentlich, ja. Also,
der hat seine Momente, wo man sagt, okay, cool, das ist jetzt irgendwie eine nette Idee, wie jetzt hier diese, keine Ahnung, bei Simpsons ist es doch Barbarella, oder? Irgendwie, die halt irgendwie kaum Hüfte, dafür großer Vorbau. Die ja. Frau quasi als erstes tot ist.
Ja, die Vampire
da irgendwie umherwandelt.
Ja, Vampire.
Dann hast du Bela Lugosi, das irgendwie lustig ist, dass der Dracula-Darsteller die ganze Zeit dort steht.
Ja, das ist tatsächlich noch das größte Kuriosum an diesem Film, dass ja sämtliche Szenen mit Bela Lugosi, was gar nicht mal so viele sind, und die auch wirklich ästhetisch überhaupt nicht zusammenpassen mit dem Rest des Films, die ganz offensichtlich vorher schon irgendwie gedreht worden sind und der restliche Film ist so ein bisschen um die herum konstruiert. Und dass dann halt der Chiropraktiker von Ed Woods Frau da irgendwie engagiert wurde, um den zu dubeln, aber sich die ganze Zeit diesen Mantel vors Gesicht halten muss. Und das ist dann schon wieder durchaus amüsant, ja.
Oder wer mir am besten gefallen hat tatsächlich, war unser Wrestling-Catcher-Freund Thor Johnson,
ja.
der wirklich, also in manchen Momenten, wenn er so in einer Aufnahme steht, komplett abgedunkelt und so, der sieht schon vorstrengend aus, würde ich sagen. Also
das auf jeden Fall.
Dem möchte ich nicht nachts auf dem Friedhof sehen, betreffen.
Nee.
Also ich finde, da schafft er seine Horrorelemente schon am ehesten zu kreieren. So Nahaufnahmen, wahrscheinlich mit einer Taschenlampe drunter gehalten, und dann hast du da so skurrile Gesichter. Da finde ich, funktioniert der Film noch am besten, aber wie gesagt, der geht 79 Minuten und fühlt sich an, als wäre er 2 Stunden lang.
Ja, ja. Ich habe ihn jetzt ja auch, also ich habe den da das erste Mal vor ein paar Wochen gesehen, das ist mittlerweile schon her, und für die Aufnahme wollte ich noch mal ein bisschen auffrischen und habe den Film so ein bisschen durchgeskippt. Und selbst da hat sich's schon nach Längen angefühlt. Ja, aber sei vielleicht noch erwähnt, auch das kurios, dass dieser Film wirklich ganz viele verschiedene Horrorsachen zusammenmischt. Ne? Also wir haben diese Alien First Contact Geschichte, wir haben Zombies, wiederbelebte Tote, wir haben so Vampir-Anleihen natürlich durch Bela Lugosi und sein Double, was sich die ganze Zeit diesen Mantel vors Gesicht hält, was natürlich Dracula-Assoziationen weckt ohne Ende. Also da ist irgendwie ganz, ganz viel drin, was jeweils einen eigenen Film hergegeben hätte. Aber nein, Ed Wood packt das einfach alles rein, weil für den Effekt.
Ja, also als Episode von The Twilight Zone oder sowas, das wäre so ein Best-of wahrscheinlich. So ein
Staffelende wahrscheinlich, oder so. Wahrscheinlich.
Und macht deswegen auch, wie gesagt, so einzelne Momente, Szenen, die man auch kennt, eben diese fliegenden Untertassen am Faden, das ist natürlich schon lustig. Also wo ich die zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, also Leute, das fällt auf. Ne? Also da muss wirklich jemand gesagt haben, nö, passt schon. Naja, alles gut. Oder auch andere Szenen, diese Kulissen auch in dieser Raumstation von den Aliens, was einfach, auch die Aliens an sich, die einfach nur Menschen sind mit einem anderen Kostüm. Also das ist alles.
Ja, gut, das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass ich dass das evolutionär ähnlich ausgehen würde auf einem anderen Planeten. Ja, ja, so kann man sich da hin. Ja, ich bin auf der Seite von Edward. Aber
oder natürlich. Wenn irgendwelche Effekte sind, dass sich dann auch einfach nur alle Leute so festhalten, als wäre es irgendwie ein Erdbeben, aber
ja,
sieht halt alles.
Oder ja. Ich finde es auch so schön, diese Armee-Sequenz, ne? Weil natürlich die Armee macht ja ein großes, oder der Staat macht ein großes Geheimnis draus, dass da Untertassen sind, aber die wurden halt über, also die Los Angeles Zeitung titelt halt damit, dass da welche über dem Hollywood-Zeichen geflogen sind und offensichtlich hat die Armee Secret. Hat die Armee auch schon einen riesigen Angriff auf diese Untertassen gestartet und allein diese Sequenz ist halt auch so schön, weil du hast diesen Colonel, der halt da steht und die ganze Zeit ins Fernglas nach oben guckt, vor leerem Hintergrund und dann hast du Archivmaterial von irgendwelchen Armeeaufzügen und Schießereien und so weiter. Und da wummt's halt richtig und dann siehst du die Explosionen bei den Raumschiffen, die einfach nur so kleine Puffs sind, so Wunderkerzenpuffs. Auch da, es passt alles nicht zusammen. Es passt alles nicht zusammen, aber genau das macht auch irgendwie den Charme dieses Films aus.
Genau, ich finde schon, der hat Charme und verstehe auch den Kultfaktor. Ja. Ich bin da auch mehr bei Room oder sowas, das macht noch mal mehr Spaß zu schauen. Es macht einfach mehr Spaß zu schauen, auch weil es ein paar Jahre jünger ist, ne? Der ist halt Produkt seiner Zeit auch und wie gesagt, dass lange Einstellungen waren und Kosten gespart wurden überall, gerade im Fernsehbereich, glaube ich, war jetzt nicht so das krasse Ding. Also, ich kann auch absolut verstehen, warum der nicht sofort einen Kultstatus erlangt hat und irgendwie, sondern über die Zeit erst, weil das erst in der Rückschau wirklich besonders wirkt, denn damals, glaube ich, gab es solche Filme am laufenden Band.
Ja, eben, eben.
Wo man vielleicht nicht die Fäden sah an den Dingern oder dieses Produktbudget vielleicht für ein Fenster im Cockpit gereicht hat oder sowas, wo dann irgendwie ein bisschen Himmel gezeigt worden ist oder solche Sachen. Also sah vielleicht ein bisschen hochwertiger aus, aber vom Storytelling, vom Charaktertelling und vom Pacing und sowas ist das Standardkost der Zeit.
Eben, und mein Filmwissen aus dieser Zeit, vor allem in Sachen B-Movie, reicht einfach nicht aus, um das jetzt großartig bewerten zu können. Aber meine Vorstellung ist, dass das jetzt kein herausragend schlecht, also das muss ja anscheinend, damit so ein Kultfaktor entwickelt, also ein herausragend schlechter Film für seine Zeit sogar gewesen sein. Wie gesagt, mir fehlen jetzt so ein bisschen die Vergleiche, aber genau das macht so ein bisschen mir schwer, den Ausnahmestatus dieses Films als schlechtester Film aller Zeiten wirklich nachvollziehen zu können. Bei The Room, der in den 90ern entstanden ist und der deutlich ambitionierter ist und ein deutlich größerer Unfall dabei auch noch ist, kann ich das schon eher nachvollziehen, dass da sich so diese Kult-Followerschaft entwickelt, die den immer wieder sich anschaut, um einfach darüber abzulachen, wie schlecht der ist und daraus ihr Vergnügen zu ziehen. Und hier, ja, kann man machen, sollte man vielleicht sogar machen, als so filmhistorisch interessierte Person einfach, sich diesen Film mal anzuschauen, was es damit auf sich hat. Aber es ist nichts, wo ich mich irgendwie mit 30, 40 anderen Leuten jedes Jahr im Kinosaal zusammenfinden würde, um das jedes Jahr zu feiern.
Ja gut, die alte Direktive mit ein paar Bier und Freunden geht es schon. ist auch hier nicht verkehrt. Ne? Also der wird, glaube ich, besser mit Alkohol. haben sich die Darstellerin vielleicht auch gedacht, beziehungsweise Bela Lugosi hat nicht auch Alkoholprobleme gehabt.
Andere Drogen. Ah, ja, gut. Aber Alkohol natürlich auch, ja, aber andere Drogen waren es dann eher, leider.
Ja, deswegen, es ist so ein Kuriosum einfach der Geschichte und viele Dinge sind dazwischen gekommen. Obwohl es jetzt, glaube ich, wie du schon sagst, nicht outstanding für die Zeit war, sondern dass man viele Filme zu dieser Zeit auch zu Kultfilmen machen wollte, wenn man sagen müsste, das Produktionsdesign ist jetzt der Faktor. Aber es ist halt die Mischung aus diesem Regisseur, der nur solche Filme gemacht hat, irgendwie. Es ist, dass irgendwie Bela Lugosi dabei ist, aber dann halt doch irgendwie nicht. es ist einfach diese Aneinanderreihung von Kuriositäten, die diesen Film irgendwie dann interessanter macht als andere 50er Jahre Science-Fiction-Filme.
Ja, das stimmt in der Tat. Eine Empfehlung kann ich dafür auf jeden Fall aussprechen für den Tim Burton-Film. Den gibt es bei Disney Plus auf jeden Fall. Und auch,
ja, wenn er mit. Der ist wiederum sehr unterhaltsam.
Der ist sehr unterhaltsam. Der wirft auch ein kritisches Schlaglicht durchaus auf das System Hollywood, zieht auch eine relativ freche Parallele zwischen Ed Wood und Orson Welles romantisiert diese Person natürlich auch, das kann man, glaube ich, so sagen, aber zeichnet auch halt einfach, oder ist halt einfach auch ein Statement für leidenschaftliches Filmemachen und wie sehr Kunst unter wirtschaftlichen Zwängen und dem wirtschaftlichen Kontext, in dem sie entsteht, leidet, eingeengt wird dadurch, ja.
Und der 80er, 90er Jahre Tim Burton war, glaube ich, auch sehr beeinflusst durch solche Filme, viele seiner Filme auch so ein Kuriositätenkabinett gleichen und er auch irgendwie immer Parallelen dazu zieht oder extra, in Anführungszeichen, schlecht gemachte Effekte oder Requisiten und solche Sachen halt gerne in seinen Filmen eingebaut hat, glaube ich, dürfte man sagen. Beetlejuice habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber das, was man mit Tim Burton verbindet, ist ja nun lange vorbei, eigentlich.
Ja, ja. Na, schauen wir mal, wie das ausgeht. Ich bin ansonsten durch mit diesem Ed Wood Film. 2. Und nachdem ich ihn jetzt anderthalb Mal gesehen habe, glaube ich, werde ich das nie wieder tun. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich glaube, ich werde mir auch vorher Ed Wood anschauen, bevor ich nochmal Plan 9 from Outer Space anschaue. Aber vielleicht irgendwann mal, wenn es Mubi einrichtet und mir irgendwie vor Augen hält, dass ich dann nochmal einen anderen Ed Wood D. Wood Jr. Film anschaue.
Ja, guck doch einfach mal auf YouTube, Marius. Das ist, aber den davor möchte ich tatsächlich gerne sehen. Da hat mich der Tim Burton Film ein bisschen heiß drauf gemacht. Die Braut des Monsters. Ursprünglich betitelt die Braut des Atoms, mit da wirklich Lugosi wohl in deutlich prominenterer Rolle und mit einer gestohlenen Tintenfisch-Attrappe Requisite kämpfend in einem kleinen in einem kleinen Tümpel. Das finde ich dann doch schon wieder spannend.
Ich finde, damit können wir vielleicht die Folge schließen mit dem Zitat von Letterboxd zu Bride of the Monster. More horrifying than Dracula, Frankenstein.
Ja gut, was auch immer ihr damit anfangen könnt, und ich bin raus.
Ich auch, schaut Ed Wood oder Plan 9 from Outer Space, kann man nichts mit falsch machen. Zumindest mit dem Ed Wood Film, glaube ich nicht, und Plan 9 from Outer Space, typisches, Fans schauen den sowieso, alle anderen Probe.
Zum Beispiel mit einem Mubi-Probe-Abo. Gut, da haben wir auch nochmal Werbung gemacht, wann kriegen wir eigentlich endlich mal ein Sponsoring von denen, mal schauen. Bis zur nächsten Folge wird das wahrscheinlich nicht passieren, aber wir hören uns dann.
9 gratis Probemonat wäre auch schon okay.
Jeden Monat ein gratis Probemonat. Wir hören uns nächste Woche wieder mit, mal schauen, was dann kommt.
Etwas völlig anderem.
Bis dahin, haltet die Stellung, bleibt gesund und uns die Treue. Haltet uns die Treue. Ja. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ist das jetzt Trash oder Camp?
Ach ja. Ja, shit, ja, das haben wir jetzt völlig versemmelt. Wir hatten es groß angekündigt, Trash oder Camp. Verdikt, Marius?
Verdikt?
Verdikt, so. Urteil.
Ich wollte gerade sagen, was zum Pfeifen. Urteil, Trash. Obwohl Ed Wood ja im Tim Burton-Film sehr campy dargestellt wird.
Okay. Ich würde sagen Camp, weil unfreiwillig unterhaltsam und durchaus eine gewisse Camp-Ästhetik, dass es einfach scheiße aussieht, aber gerade das, bereitet große Freude.
Und wer wissen will, warum wir jetzt unterschiedlicher Meinung sind, schaut die Folge zu Camp. Habt viel Spaß dabei. Jetzt aber raus, Mensch.
Ciao, ciao.